Und da war Bildung ein ganz zentraler Punkt, denn das ist ja durchaus auch etwas, was vielfach wissenschaftlich untersucht und auch belegt wurde, dass Bildung und soziale Ungleichheiten einfach eng zusammenhängen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hürst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute sprechen wir über Bildung in Venezuela, über politische Versprechen, soziale Ungleichheit und darüber, was passiert, wenn Bildungssysteme unter massiven Krisenbedingungen funktionieren müssen. Diese Frage stellt sich aktuell mit besonderer Dringlichkeit. Venezuela steht erneut im Zentrum internationaler Aufmerksamkeit. Seit Monaten beobachten wir wachsende politische Spannungen und schließlich direkte militärische Angriffe der USA und die völkerrechtswidrige Entführung von Präsident Nicolás Maduro, welche den schon länger schwelenden innenpolitischen Konflikt weiter verschärften. Unabhängig von der Bewertung dieser Ereignisse ist klar, staatliche Handlungsfähigkeit, institutionelle Stabilität und gesellschaftliche Grundversorgung stehen in Venezuela massiv unter Druck. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Stefan Peters. Er ist Professor für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen und wissenschaftlicher Direktor des Instituto Colombo Alemán para la Paz, kurz CAPAS, in Bogotá. Er arbeitet seit vielen Jahren zu Friedens-, Konflikt- und Entwicklungsforschung, Bildung und sozialen Ungleichheiten. Stefan, schön, dass du heute bei Education Minds zu Gast bist.
Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Stefan, Bildungssysteme sind ja keine isolierten Inseln. Sie reagieren sensibel auf politische Instabilität, wirtschaftlichen Zusammenbruch, Migration, Gewalt und politischen Vertrauensverlust. Lehrende, Lernende und Bildungsinstitutionen sind Teil dieser gesellschaftlichen Realität und alle wünschen sich Orientierung, Kontinuität und Zukunftsperspektiven. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich Bildung in Venezuela entwickelt hat, welche Rolle sie politisch gespielt hat und prüfen, ob wir aus dieser Analyse vielleicht auch etwas für unsere Bildungsdebatte hier in Europa lernen können. Lass uns mit der Frage einsteigen, die ich immer meinen Gästen bei Education Minds beim Beginn zuspiele. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, sehr gerne. Du hast mich ja gerade eben schon vorgestellt. Das möchte ich natürlich jetzt nicht wiederholen. Vielleicht kann man sagen, dass ich mich bewege an Schnittstellen, vielleicht nicht immer so ganz einfach zuzuordnen bin, hoffe ich zumindest. Einerseits die Professur in Gießen in Mittelhessen, weniger als 100.000 Einwohner in dieser Kleinstadt. Andererseits ist mein Dienstort aber in Bogotá, also in Kolumbien auf der anderen Seite des Atlantiks, in einer großen Metropole mit mindestens 8 Millionen Einwohnern. Dann bin ich Politikwissenschaftler, aber arbeite hier in Gießen am Fachbereich Rechtswissenschaft und viel auch mit der Kulturwissenschaft. Das heißt, ich versuche immer sehr stark interdisziplinär mich mit Themen zu beschäftigen. Natürlich auch zum Thema Bildung. Und ein dritter Punkt vielleicht, ja, ich komme aus der Wissenschaft, habe eigentlich immer nach dem Studium fast direkt weitergemacht, aber gleichzeitig arbeite ich auch sehr praxisnah und von daher versuche ich eben auch diese Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis irgendwie in meine Arbeit aufzunehmen, denn letztlich ist es ja schon eine große Frage, wie kommen wir raus aus dem Elfenbeinturm und sind auch irgendwie gesellschaftlich oder können die gesellschaftliche Relevanz tatsächlich auch auch deutlich machen.
Ganz toll, dass du hier im Podcastgespräch dir Zeit nimmst, um uns einen Einblick in deine Expertise zu gewähren. Gießen, Bogotá, jetzt heute unser Gespräch, bevor du dann wieder abfliegst, zurück nach Kolumbien. Wir haben vor ein paar Tagen ein kurzes Telefongespräch geführt. Dort habe ich dich gefragt, ob du Zeit hast für diesen Austausch. Und am Telefon habe ich dir erzählt, dass bei mir in meinem Büchergestell noch immer dein Buch steht, Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Venezuela, Aufstieg und Fall der Bolivarischen Revolution von Hugo Chavez. Es ist ein Buch 2019 im Schmetterling Verlag erschienen, welches für mich noch immer eine besondere Bedeutung hat. Denn dieses Buch mit dem schwarzen Cover und vorne drauf die Landkarte von Venezuela reiste ziemlich am Anfang meiner beruflichen Karriere in meinem Koffer über den Atlantik, über den du jetzt dann auch wieder fliegen wirst, als ich von 2000 bis 2001 als Projektleiter für Caritas Internationalis längere Zeit in diesem schönen Land arbeitete. Wir hatten damals mit den Opfern einer großen Flutkatastrophe im Norden Venezuelas ein Projekt gestartet und als Responsable de Proyectos war es meine Aufgabe, zusammen mit einer jungen lokalen Organisation Caritas Venezuela, die sich in der Krise erst konstituiert hatte, die Überlebende der Überschwemmungen mit einem Hausbau- und Berufsbildungsprojekt an einem neuen Ort tief im Landesinnern in der Provinz Guarico auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten. Dein Buch ist noch immer bei mir. Ich habe es hier beim Gespräch in der Hand. Und meine erste Frage an dich ist, was hat es mit diesem Buch auf sich? Und wie bist du zu Venezuela und deiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Land gekommen? Mit dem Thema Bildung, mit sozialer Ungleichheit.
Also das Buch ist auch eines der Ergebnisse meiner Habilitation, wo ich mich sehr stark auch mit der Frage auseinandergesetzt habe, ob Erdöl, denn Venezuela lebt seit ungefähr 100 Jahren vor allem vom Erdöl, ob Erdöl auch positive soziale Entwicklung hervorbringen kann oder nicht. Da gibt es dann in der Wissenschaft verschiedene Thesen. Einige sprechen vom Rohstoff- oder Ressourcenfluch, andere sehen das ein bisschen differenzierter. Und dann habe ich aber dieses Buch geschrieben, wo ich mich eben aus der Forschung damit beschäftigt habe, was ist mit dieser bolivarischen Revolution und dem sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts auf sich hat, warum der Hugo Chavez, der ja lange Zeit Präsident Venezuelas war, ja fast schon zu einer Art Superstar für einige, insbesondere er auf der Linken wurde, während er auf der anderen Seite des politischen Spektrums ja sehr kritisch gesehen wurde. Aber wie es eigentlich kommen kann, dass eine Person aus einem Land wie Venezuela, das ja nicht täglich in den Medien in Deutschland oder wahrscheinlich auch in der Schweiz und in Österreich ist, dass es solche Emotionen hervorruft und dann eben auch genauer reinzuschauen, welche Veränderungen gab es, wo gab es aber eben auch Blockaden und wo ist man vielleicht auch gescheitert. Mit Venezuela habe ich mich beschäftigt auch schon vorher in meiner Dissertation zu Bildung und Ungleichheiten. Aber ganz ehrlich, das war nicht so ganz von langer Hand geplant. Ich komme aus einem Haushalt, also bin erste Generation an die Universität gegangen, war in der Schule, naja, so mittel, war dann relativ zufrieden, vielleicht auch ein bisschen stolz, den Magister in der Tasche zu haben mit ganz guten Noten und wollte mich dann aber eigentlich erst einmal mit der Frage der Vergangenheitspolitik, Erinnerungskultur in Uruguay auseinandersetzen. Hab das auch gemacht und dann irgendwann darüber nachgedacht, vielleicht doch mal weiter wissenschaftlich zu arbeiten, viel mich beworben, unglaublich viele Absagen bekommen. Heute weiß ich warum, weil ich mich auf Stellen beworben habe, wo ich überhaupt nicht drauf gepasst habe. Und dann irgendwann eine Einladung bekommen nach Kassel, wo ich promoviert habe. Und dort dann aber eben schon auch gesehen, ja, das andere Thema, was mich immer was mich immer beschäftigt hat, nämlich die Ungleichheiten und natürlich auch verbunden mit Bildung, könnte man sich ja vielleicht auch im Rahmen einer Dissertation anschauen. Das wollte ich in Uruguay machen, weil ich gerade ein Jahr in Uruguay gelebt habe und ja, das Land bis heute ist es ein Land, mit dem ich ja auch enge Beziehungen habe. Aber dann hat mich der DAD beziehungsweise ein DAD gefördertes Projekt, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, nach Venezuela gebracht, beziehungsweise mein damaliger Betreuer der Doktorarbeit und auch Chef, hat gesagt, ich solle mal nach Venezuela gehen. Dass er den Hintergedanken hatte, ich sollte auch zu Venezuela auch mit promovieren, wusste ich dann irgendwann später, aber war sicherlich keine schlechte Entscheidung. Ich habe unglaublich viel lernen können und das Schöne daran, wenn man promoviert zu Themen wie Bildung und in meinem Fall eben auch die Möglichkeit hatte, sehr viel Feldforschung zu machen und viel mit Menschen aus Schulen unter anderem zu reden, zu sprechen. Man lernt sehr viel, was man für die Diss braucht und wahrscheinlich noch deutlich mehr über das Land, über den Kontext und vieles mehr. Letztlich habe ich die Diss dann eben zu Venezuela und Uruguay geschrieben, aber seitdem bin ich eben ja sehr stark auch fokussiert auf das Land Venezuela, auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Politik und auf die Bildung.
Das ist ja ein Glücksfall, dass ich heute mit dir sprechen kann und auch für mich selber quasi so berufsbiografisch wieder zu den Anfängen von meinem Einstieg hier mit dir austauschen kann. Bei Venezuela bist du sehr, sehr tief seit vielen Jahren drin, aber du hast ja zu Beginn gesagt, du hast diese Stelle als Direktor in Bogotá bei diesem Friedensinstitut. Du wirst in ein paar Tagen wieder dorthin zurückreisen und da bin ich natürlich auch neugierig von dir zu hören. Was geht gerade in Kolumbien ab? Ich selber war vor 2 Jahren das letzte Mal dort, nachdem ich 24 Jahre lang das Land nicht besucht hatte. Habe große, viele, zahlreiche Veränderungen gesehen. Ich bin neugierig von dir zu hören. Bogotá, Kolumbien, was sind deine Aufgaben? Und gibt es vielleicht auch ein paar Parallelen oder gibt es Unterschiede im Vergleich zu Venezuela mit Blick auf Bildung und soziale Ungleichheit?
Ja, in Bogotá ist meine Aufgabe, wie gesagt, die Leitung dieses binationalen Instituts, an dem mittlerweile 39 Universitäten beteiligt sind. 26 aus Kolumbien und 13 aus Deutschland. Das ergibt oder gibt mir dann die Möglichkeit, gerade das kolumbianische Hochschulsystem auch, ja, sehr, sehr nah, kennenzulernen, denn Partneruniversitäten finden sich in Bogotá, in Medellin, also in den großen Städten des Landes, aber eben auch in den Regionen, kleinere Städte und einige Regionen, die auch nach dem Abschluss des Friedensvertrags 2016, in denen heute sicherlich nicht von Frieden gesprochen werden kann, wo es einen gewaltsamen Konflikt immer noch gibt, wo teilweise nicht staatliche Gewaltakteure de facto die Kontrolle haben. Also, was wir machen und ich eben auch, ist die wissenschaftliche Begleitung des Friedensprozesses, Forschung, Lehre, Wissenstransfer. Das klingt immer irgendwie sehr, sehr altbacken und ich hoffe auch, dass es mehr Wissenszirkulation ist. Also wir wollen ja voneinander lernen und nicht hier die Lehrmeister sein. Und auch Politikberatung. Mit Blick auf die Frage von Bildung und Ungleichheiten, gibt es Parallelen? Ja. Es gibt Parallelen im Sinne von der Tatsache, dass es sich momentan um zwei Länder handelt, die zu den ungleichsten Lateinamerikas gehören. Die Datenlage für Venezuela ist deutlich schlechter als die für Kolumbien, das muss man schon sagen. Aber, und dass sich diese Ungleichheiten eben dann auch in der Bildung widerspiegeln und gleichzeitig die Bildung auch zur Reproduktion von Ungleichheiten beiträgt. Es gibt sicherlich auch Unterschiede. Gerade die Hochschullandschaft in Kolumbien ist deutlich stärker privatisiert, als dies der Fall ist in Venezuela. Und gerade in den letzten Jahren in der Krise hat einfach kaum noch jemand das Geld übrig, um überhaupt an eine private Hochschulbildung zu denken. Das heißt, das geht auch zurück. Das geht auch zurück im Bereich der Sekundarbildung und der Primarbildung. Und das sieht auch in Kolumbien etwas anders aus. Denn vielleicht noch ein weiterer Punkt, der sicherlich eine Gemeinsamkeit ist, wo es aber auch Unterschiede gibt. Die Bildung in Kolumbien und in Venezuela ist gerade stark und unter Druck. Eigentlich ist die Bildung in einer Krise, aber das kennen wir, glaube ich, auch aus vielen anderen Kontexten. Manchmal hat man das Gefühl, die Bildung ist eigentlich in einer Form der Dauerkrise und gleichzeitig ist sie unglaublich resilient, weil wir ja weiterhin Bildungssysteme haben, die für wichtig erachtet werden, die unglaublich viel leisten. Und da muss man natürlich schon auch wieder den Unterschied herausstellen in Venezuela. Du hast ja auch schon dazu einiges gesagt, die auch schon vor dem Militärschlag, völkerrechtswidrigen Militärschlag der USA, war Venezuela in einer langen Krise und das Bildungssystem ist teilweise wirklich am Limit. Und gleichzeitig kann man, glaube ich, schon sagen, da ist eben einfach der Unterschied, die Situation in Venezuela ist sehr viel schwieriger.
Lass uns doch gleich den Fokus noch ein bisschen stärker auf Venezuela setzen. Meine Erinnerungen sind natürlich schon ein paar Jahre alt. 2000 bis 2001 habe ich für dieses Land gearbeitet. Und du hast jetzt heute beim Gespräch auch wieder diesen Begriff eingebracht, den ich auch in deinem Buch entdeckt habe, wo du sagst, dieser Erdölboom ist ja möglicherweise mehr Fluch als Segen. Ich erinnere konkret die Situation in Caracas, wir waren damals bei der Bischofskonferenz, dort hatte ich mein Büro, mein Zimmer und ich staunte nicht schlecht in den ersten Nächten, weil da waren ständig diese Schießereien in der Nachbarschaft, wenn sich die lokalen Pistoleros Kämpfe und Abrechnungen in den Barrios lieferten. Und ich habe damals so darauf reagiert, dass ich im jüngeren Übermut gesagt habe, ich will in die Innenstadt ziehen, konkret zur Sabana Grande, und bin dann dort abgestiegen, wo ich früher auch immer war, einfach weil ich näher am Leben von den Menschen war, aber auch direkter mit der enormen Armut in den Straßen konfrontiert. Inzwischen ist ganz viel in Venezuela passiert und wenn ich dir jetzt so den Ball zuspiele und sage, wir sind hier in der Education Minds didaktischen Reduktion Podcast Reihe, wie würdest du didaktisch reduziert in wenigen Punkten Venezuela und sein Bildungssystem beschreiben? Was sind die wichtigsten strukturellen Merkmale, die helfen, uns ein bisschen besser in die aktuelle Situation einzudenken?
Ja, vielleicht ganz kurz zu Venezuela, um dann ins Bildungssystem reinzuzoomen. Du hast es ja gerade eben auch schon wieder gesagt, die Frage des Erdöls. Und Venezuela ist unglaublich abhängig vom Erdöl. Erneut, in den letzten Jahren haben wir sehr wenig Daten. Es ist weniger geworden bei der Förderung. Deutlicher Einbruch der Förderung und auch die Preise sind geringer geworden im Vergleich zum großen Boom. Und wenn man keine Alternativen hat, bedeutet das fast, also keine anderen Wirtschaftszweige, die in irgendeiner Form dort ein Gegengewicht bilden könnten, bedeutet das fast zwangsläufig eine schwere Krise. Die Krise aktuell ist die schwerste in der Geschichte des Landes. Und wir hatten Hyperinflation, sehr stark steigende Armut, Versorgungsengpässe bei Basis, also bei Nahrungsmitteln, viele Stromausfälle, lang anhaltende Stromausfälle und wie gesagt auch Gesundheit und Bildungssystem unter Druck. Das Bildungssystem in Venezuela per se funktioniert eigentlich gar nicht so sehr anders, als wir das vielleicht auch kennen. Die Kinder gehen in die Vorschule, kommen dann in die Primarschule, machen in der Sekundarschule ihr so etwas Ähnliches wie das, was wir in Deutschland als Abitur kennen. Und dann schaffen es einige eben auf die Universität. Gleichzeitig muss man sagen, wir haben große Ungleichheiten, zum Beispiel beim Bildungszugang. Das heißt nicht, dass Leute bestimmte Gruppen einfach nicht zur Bildung gehen dürfen, aber aus unterschiedlichen Gründen sind sie, obwohl es die Schulpflicht gibt, zum Beispiel mit 13, 14 schon nicht mehr in der Schule, weil sie etwa der Familie helfen müssen und schon arbeiten müssen, weil sie vielleicht auch sagen, warum soll ich zur Schule gehen? Ich lerne da ja eigentlich nichts, was mich wirklich interessiert. Also solche Formen, wo es nicht nur der Bildungszugang ist, sondern wo wir vielleicht auch über Bildungsqualität reden müssen. Denn kann ein Bildungssystem qualitativ hochwertig sein, wenn Schülerinnen und Schüler irgendwie kein Interesse daran haben? Vermutlich nicht. Vermutlich ist das auch nicht das Einzige, was Bildungsqualität ist. Und wir haben dazu einen relativ starken, der mittlerweile auch in einer großen Krise ist, aber starken Bereich der Erwachsenenbildung. Unter anderem auch, weil viele Menschen einfach es nicht geschafft haben, ihre Bildung, die sie eigentlich wollten, wirklich umzusetzen. Das heißt, die wollten vielleicht mal ein Abitur machen, haben das aber nie geschafft. Oder vielleicht haben sie es nicht mal, oder hat es nicht mal geklappt, dass sie wirklich richtig lesen und schreiben lernen konnten. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Ich hatte gerade eben schon drauf kurz das angesprochen. Ich nenne das, aber das ist jetzt nicht reduziert, hierarchische Fragmentierung des Bildungssystems. Was will das heißen? Wir haben eine sehr unterschiedliche soziale Wertschätzung von verschiedenen Bildungsinstitutionen. Öffentlich, privat, aber auch die Frage, ist es eher technisch, ist es eher akademisch, ist eher in der Stadt, in den wohlhabenderen Vierteln die Schule oder findet sie sich auf dem Land? Die Titel, die man bekommt, haben alle rechtlich den gleichen Wert, sozial aber nicht. Es gibt Bildungstitel, die sozusagen der Gesellschaft zeigen, okay, der kommt aus gutem Hause und auch man vermutet, häufig absolut zu Recht, dass er oder sie eine sehr gute Bildung genossen hat. Und es gibt andere Bildungstitel, wo dann der Name der Schule schon anzeigt, kennt man nicht, vielleicht auch der Ort weit weg und dann eben auch Zweifel hervorruft, ob diese Person tatsächlich was gelernt hat in der Schule. Ob diese Zweifel immer berechtigt sind, steht auf einem anderen Blatt, aber das gehört eben auch zu der Verzahnung zwischen dem Bildungssystem und der Gesellschaft.
Stefan, wir sind mitten in unserem Thema Bildung in Venezuela und ich komme noch mal auf das Buch, das ich zu Beginn erwähnt habe, zurück: Aufstieg und Fall der bolivarischen Revolution. Und vielleicht kannst du uns an dieser Stelle einen Moment skizzieren, was meinst du damit und welche Rolle spielte Bildung im Projekt dieser bolivarianischen Revolution? Und vielleicht auch, gab es damals Hoffnungen, politische Erwartungen, die damit verbunden waren?
Ja, also die sogenannte bolivarische Revolution hat damals Hugo Chavez ausgerufen, nachdem er 98 gewählt wurde, 99 Präsident wurde. Das will heißen, orientiert an Simón Bolívar, also den großen Held, nicht nur Venezuelas, aber eben auch Venezuelas aus den nationalen oder aus der Unabhängigkeitsbewegung. Und dann war eben eines der ganz zentralen Themen für die bolivarische Revolution, die sich dann später auch den Sozialismus des 21. Jahrhunderts auf die Fahnen geschrieben hat, mehr zu tun gegen Armut, aber auch gegen Ungleichheit. Und da war Bildung ein ganz zentraler Punkt, denn das ist ja durchaus auch etwas, was vielfach wissenschaftlich untersucht und auch belegt wurde, dass Bildung und soziale Ungleichheiten einfach eng zusammenhängen. Und man wollte nicht alleine über Bildung, aber eben gerade auch über Bildung die Chancen und die Lebensbedingungen für die arme, marginalisierte Bevölkerung, die Landbevölkerung auch, aber eben auch die Menschen in den armen Vierteln der großen Städte verbessern und auch etwas, was ich weiterhin sehr, sehr interessant finde und durchaus bei allen Problemen, die es gab, bei allen Dingen, die auch nicht funktioniert haben, immer noch herausstellen würde, ist gerade der Punkt, wie man auch gesagt hat, wir wollen eben nicht nur Bildung für Kinder und Jugendliche anbieten, sondern über das ganze Leben, also Lifelong Learning, heißt es dann ja in der Debatte. Und dann eben auch die Frage uns stellen, wie können wir Bildungsangebote schaffen für den alten schon, also Kleinbauern, der vielleicht 70 ist oder die Großmutter oder vielleicht schon Urgroßmutter, die auf die 80 zugeht. Also auch dies mit einzubeziehen unter einer Perspektive von sozialer Gerechtigkeit und vielleicht auch Würde.
Wir sind im Jahr 2026 unterwegs. Wenn ich mich richtig erinnere, so diese Misiones Robinson, die sind ungefähr ab 2003 gestartet worden mit enormen Erwartungen, auch mit Unterstützung von kubanischen Fachleuten. Und wenn wir jetzt heute von 2026 zurückblicken, zu diesen auch politischen Bildungsversprechen der Bolivarischen Revolution. Wo würdest du sagen, was wurde eingelöst und was wurde halt auch nicht erreicht?
Genau, die Mission ist, die du jetzt genannt hast, das ist eben gerade das, was ich gerade eben schon so ein bisschen angesprochen habe, der Fokus insbesondere auf die Erwachsenenbildung. Mission Robinson 1 und 2 gibt es dort oder gab, ja, momentan funktionieren die nicht mehr wirklich gut. Die Mission Robinson 1, die zielte auf gerade auch die Alphabetisierung. Und die Mission Robinson 2 auf die Möglichkeit, den Grundschulabschluss nachzuholen. Das waren vor allem ältere Menschen, die das einfach aus unterschiedlichen Gründen nie geschafft haben. Unter anderem eben auch, weil sie das Bildungssystem oder für sie ein Bildungssystem eigentlich immer so gewirkt hat, dass es ausschließend war. Ihr habt hier nichts zu suchen, oder wenn man dort war, dann hatte man eben trotz vielleicht ein paar Jahre Schulbildung wenig gelernt. Und das hat tatsächlich, wie gesagt, einen großen Bildungsenthusiasmus hervorgerufen. Das kann man sich vielleicht an kleinen Punkten auch mal besser vorstellen. Wenn man sich vorstellt, eine Person, die das ganze Leben oder fast das ganze Leben gelebt hat, aber nie in der Lage war, auch einfache Dinge zu lesen, vielleicht nie wirklich selber unterschreiben konnte. Das sind ja Aspekte, die einen täglich immer wieder deutlich machen, dass man nicht zum gesellschaftlichen Leben dazugehört. Und wenn man dann es schafft, zum Beispiel zu lesen, auch selbst ein paar Worte zu schreiben, das ist, glaube ich, eine große Genugtuung. Und auf der anderen Seite hat man es dann seitens der Regierung auch immer verbunden mit großen Abschlussfeiern. Und das darf man nicht unterschätzen, denn das sind Menschen, die haben das Bildungssystem eigentlich immer nur als ein Ort des Scheiterns wahrgenommen. Und auf einmal bekommen sie ein Diplom und eine Feier, wo ihnen eben sozusagen offiziell zertifiziert wird, ihr habt einen Abschluss. Auch schon damals war Venezuela sehr polarisiert. Die Opposition hat immer gesagt, das ist ja keine richtige Alphabetisierung. Die können danach ja bleiben, so etwas wie ein sekundärer Analphabetismus oder das, was man manchmal auch als funktionaler Analphabetismus bezeichnet. Wahrscheinlich ja. Aber was man dort, bei den meisten wahrscheinlich ja, was man da aber, glaube ich, nicht verstanden hat, ist eben gerade dieser Aspekt der Würde, dieser Aspekt eben auch zu sagen, ich kann jetzt vielleicht auch mit meinem Enkel oder meiner Enkelin oder traue mich eher mit der U-Bahn zum Beispiel in Caracas zu fahren, weil ich jetzt lesen kann, wie die Stationen heißen und mich nicht so leicht vielleicht verliere. Also all solche Punkte, das ist, glaube ich, das, was eingelöst wurde. Was nicht so sehr eingelöst wurde, nun ja, man wollte über Bildung die sozialen Ungleichheiten schließen, man wollte über Bildung auch aus der Armut rauskommen, und das hat nicht so stark funktioniert. Einerseits aufgrund der Krise, die jetzt ja schon seit etwa 10 Jahren andauert, andererseits aber auch, weil eben wir zum Beispiel im Bereich der universitären Bildung versucht haben, die Ungleichheiten so zu lösen, dass man gesagt hat, es wird jetzt in jeder Gemeinde des Landes eine universitäre Institution geben. Und da kann man sich, glaube ich, schnell vorstellen, dass die kaum die gleiche Qualität haben können wie eine Universität in Caracas. Also ich habe auch Interviews natürlich geführt mit Menschen aus der Bildungspolitik, die meinten, für uns ist Qualität auch, wenn mehr Leute in dem Bildungssystem sind. Ich verstehe den Punkt zu sagen, ein Bildungssystem, was nicht für alle Menschen der Gesellschaft da ist, was denen nichts anbieten kann, ist nicht qualitativ hochwertig, hat ein Qualitätsproblem, weil es einfach nicht der ganzen Gesellschaft zugutekommt. Daraus den Umkehrschluss zu ziehen, wenn alle irgendwie oder fast alle, also alle waren nie, wenn alle Zugang zu Bildung haben, haben wir ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem. Das ist, glaube ich, ein Kurzschluss.
Das sind ganz knifflige Fragen, die du uns hier aufdröselst. Und ich überlege gerade, Stefan, Venezuela ist ja die eine Situation, die du sehr gut kennst aus deiner Forschung und deinen Buch und Publikationen, die du darüber geleistet hast. Und die Situation in Kolumbien, die leicht anders ist, stark dominiert durch private Akteure, private Schulanbieter. Und wenn wir das Ganze in einen größeren Kontext anschauen und mit neoliberalen Bildungssystemen, beispielsweise in den USA oder auch Chile, vergleichen, wo sich ja junge Menschen bis über den Hals, über den Kopf verschulden müssen, um einen Abschluss an einer Universität erzielen zu können. Welche Gedanken kommen dir hier als Experte für Bildungsgerechtigkeit?
Genau, das ist nämlich häufig dann die andere Antwort, zu sagen, wenn staatliche Programme durchaus auch Probleme haben, dann soll es halt der Markt richten. Und ich glaube, da sehen wir doch sehr deutlich, dass zumindest wenn es uns bei Bildung auch um soziale Gerechtigkeit geht, eine Privatisierung ganz sicherlich nicht der Weg sein kann. Und das war auch etwas, was ich in Venezuela etwa in Interviews immer wieder gehört habe, zum Beispiel auch von der Regierung, dass sie eben auch fragen, was ist eigentlich die Rolle der Bildung? Sollen wir zum Beispiel an Universitäten mit den wenigen Geld, na gut, irgendwann im Erdölboom war das gar nicht so wenig Geld, da hatte man viel, viel Mittel, sollen wir zum Beispiel in der Medizin Menschen ausbilden, die dann auf dem gleichen Level wie, jetzt kenne ich mich ehrlich gesagt in der Medizin gar nicht so aus, aber sagen wir mal Harvard, weil das gilt ja immer als wahrscheinlich überall exzellent und wahrscheinlich ist das auch so. Die so auf dem Level sind, dann müssen wir aber sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und können vielleicht 10, 20 Menschen so ausbilden, die dann operieren können unter hervorragenden Bedingungen. Aber gehen die auch in die Armenviertel und leisten dort zum Beispiel erste Hilfe nach, du hast ja vorhin gesagt, viel Gewalt, nach Schussverletzung? Ganz sicher nicht. Und das Argument war, wir wollen eben eher viele Menschen ausbilden, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, die dann eben auch dahin gehen, wo einfach keine Ärzte oder kaum Ärzte vorbeikommen, auf dem Land in den Armenvierteln. Das finde ich ist weiterhin ein wichtiger Ansatz. Allerdings, und da auf die Gefahr, mich zu wiederholen, es kann es nicht alleine sein. Wir müssen, glaube ich, auch immer sehen, wie können wir Bildung durchaus auch qualitativ hochwertig, also qualitativ mit Blick auf die Indikatoren, die wahrscheinlich eher im Mainstream gehandelt werden. Und ein weiterer Punkt, den ich gerade eben vergessen habe, wie können wir es auch schaffen, wegzukommen von einer Instrumentalisierung der Bildung für politische Zwecke, also so etwas wie, häufig wird ja Ideologisierung genannt. Jetzt ist wahrscheinlich es schwierig zu sagen, dass Bildung nicht irgendwie auch immer politische Ziele verfolgt, aber ich glaube, man muss schon noch unterscheiden und das wurde dann in Venezuela teilweise doch sehr stark gemacht, wenn der Sportunterricht teilweise fast zur frühmilitärischen Ausbildung wurde. Also solche Aspekte hatte man dann eben auch, was glaube ich auch viele Probleme mit sich bringt. Da spreche ich natürlich auch als Friedensforscher.
Ich bin sehr beeindruckt, wie differenziert du die Situation analysierst und immer wieder das Thema Ungleichheiten aufbrechen, wie gelingt uns das, in den Mittelpunkt von dir gerückt wird. Und ich bin jetzt neugierig, ob wir noch eine Spur konkreter werden können. Was heißt das jetzt für die Menschen dort? 2016, der Präsident wurde entführt, außer Landes gebracht. Wie schätzt du die Situation in Venezuela ein? Was bedeutet das aktuell für Leute, die gerade ihr Abi machen möchten? Was bedeutet das für Lehrende? Was bedeutet das für die Institutionen?
Ja, das ist natürlich eine super Frage. Dazu müsste man eigentlich eine Forschung machen, die ich natürlich jetzt noch nicht gemacht habe. Aber zunächst einmal für die Menschen in Venezuela bedeutet das erstmal, dass man sehr genau beobachtet, wie es weitergeht. Unsicherheit. Wir haben aber auch eine Bevölkerung, aus der in den letzten ungefähr 10 Jahren 8 Millionen Menschen das Land verlassen haben, aufgrund, größtenteils aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Krise, sicherlich auch aufgrund politischer Verfolgung bei einigen. Das heißt, wir haben Menschen, die jetzt in Venezuela sind, die einfach in einem Krisenkontext aufgewachsen sind, teilweise vielleicht gar nichts anderes kennen als die Verwaltung des Mangels. Und da ist eben schon die Frage, was bedeutet das zum Beispiel für, du hast es ja gerade eben gesagt, Menschen, die jetzt gerade ihr Abi machen. Welche Zukunftschancen sehen sie? Sehen sie die Zukunft im Land oder denken sie, jetzt hier das Abi machen, erwachsen werden und dann ins Ausland gehen? Aber in welches Ausland? In die USA? Jetzt? Fragezeichen. Das hängt natürlich immer auch von den einzelnen Personen ab. Wie sieht es aus für Lehrende, die zum Beispiel jenseits von vielleicht Literatur auch demokratische Werte vermitteln wollen? In einem Kontext, wo in Venezuela wir, glaube ich, schon seit langem nicht mehr von einer Demokratie sprechen können, wo aber vielleicht auch etablierte Demokratien, USA, sich verhalten wie nicht demokratische Akteure und zum Beispiel bestimmte Institutionen, bestimmte Regeln der internationalen Politik einfach vollkommen ignorieren. Und nicht nur vollkommen ignorieren, sondern auch offen sagen, es geht uns hier nicht um Demokratie, sondern es geht uns hier um unsere eigenen Interessen im Erdöl, Geopolitik und so weiter. Wie geht man damit um, mit solchen, mit einer solchen Situation und trotzdem, denn das machen ja Lehrkräfte häufig, sind vielleicht oftmals auch, vielleicht nicht die einzigen, aber doch diejenigen, die im engen Kontakt mit Jugendlichen sind und auch versuchen darzulegen, okay, ihr könnt auch etwas verändern in dieser Gesellschaft. Ihr habt sozusagen das Leben vor euch und könnt das und dort in so einer Situation nicht in Frustration zu verfallen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
Hast du ein konkretes Beispiel? Erinnerst du dich an einen Fall, wo eben Jugendliche, vielleicht auch Lehrende, vielleicht sogar im Zusammenschluss mit Eltern sagen, wir probieren was ganz anderes. Wir nutzen den kleinen Spielraum, der sich zeigt, und wir gehen eigene Wege.
Ja, also es gibt immer wieder, und das ist ja das Schöne an dem Bereich der Bildung, dass wir bei allen kleinen Spielraum, den es gibt, dann immer wieder einfach etwas finden, wo einzelne Lehrkräfte zusammen mit Schülerinnen und Schülern etwas machen. Ich würde eigentlich ein Beispiel vielleicht mal nehmen, was ein bisschen bekannter ist, wo es darum geht, Instrumente für Kinder und Jugendliche aus armen Vierteln, also Instrumente wie die Posaune, wie die Trompete, abzugeben und gleichzeitig eben eine Ausbildung in klassischer Musik zu ermöglichen. In einem Kontext, der, was du gerade eben ja auch angesprochen hattest, nicht nur von Armut, sondern häufig auch von Gewalt auf der Straße, alltäglicher Gewalt geprägt ist und dann zu sagen, ihr könnt, warum nicht, im Orchester spielen. Etwas, was vermutlich die meisten Menschen dort nicht direkt denken, dass das etwas für zur Lebensrealität von ihnen gehört. Was vermutlich auch stimmt, dass sie vielleicht keine Menschen kennen, die zum Beispiel ja eine solche musikalische Ausbildung bekommen haben. Und solche Punkte sind, glaube ich, ganz schön. Sowas Ähnliches findet man natürlich auch mit Blick auf Sport, mit Blick auf Tanz, mit Blick auf, warum nicht, Rap oder Reggaeton. Also all so etwas kann es natürlich auch geben. Aber solche Projekte, glaube ich, die gibt, also nein, nicht glaube ich, weiß ich, die gibt es. Und das sind dann eben auch diese manchmal zarten, häufig sehr prekären, aber Pflänzchen, die einfach Hoffnung geben und die einfach auch zeigt, bei aller Skepsis, die man vielleicht auch hat gegenüber Bildung, ich selber würde sagen, manchmal, und zwar in Lateinamerika, aber auch in Deutschland, habe ich das Gefühl, die Politik, wenn sie ein Problem hat, sagt immer, das soll mal die Bildung lösen. Also sei es übergewichtige Kinder oder Probleme mit der Ernährung, dann soll die Bildung sich darum kümmern. Sei es Fragen von Ungleichheiten, soll die Bildung machen. Sei es Fragen in auch so bestimmte Werte zu vermitteln, soll alles die Bildung machen. Ja, also ich glaube, da überfrachtet man manchmal, aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass die Bildung große Potenziale hat. Ich glaube, man darf nicht in die Richtung gehen, zu sagen, okay, es ist ein Wundermittel, aber gleichzeitig gesellschaftliche Veränderung ohne Veränderung in der Bildung kann ich mir zumindest kaum vorstellen.
Stefan, wenn wir jetzt hier von Europa in diesem Gespräch mit dir dabei sind und von deinen Erfahrungen in Venezuela, in Kolumbien hören bezüglich Bildung und Friedensforschung, gibt es eine Idee, einen Gedanken, den du den Leuten noch mitgeben kannst, die heute zuhören, die vielleicht an Schulen arbeiten, an der Hochschule, in Ausbildungszentren? Was können sie aus diesem Erfahrungsschatz von den Menschen in Venezuela und Kolumbien mitnehmen?
Ich würde gern zwei Sachen nennen. Ich fange mal mit dem ersten an. Frieden. Ein Thema. Ich selber an der Uni, aber bin auch nicht so häufig, aber doch hin und wieder zu Vorträgen an Schulen. Und ich nehme immer wieder wahr, dass bis 2022 eigentlich häufig das Thema Frieden eher etwas Abstraktes war, etwas, was weit weg ist. Und sich das natürlich extrem geändert hat, nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, weil es auf einmal sehr nah ist. Und wie wir aber zum Beispiel friedenspädagogisch damit umgehen, welches Thema oder wie können wir eigentlich auch damit umgehen, wenn wir auf dem Schulhof die weltpolitischen Konflikte haben, sei das Russland, Ukraine, sei das der Nahe Osten, vielleicht auch Konflikte in anderen Weltregionen auf dem Balkan oder eben natürlich auch in Deutschland haben wir ja eine ganze Reihe von Konflikten. Wie man damit umgehen kann, das ist, glaube ich, etwas, was man zum Beispiel aus Venezuela, zum Beispiel aus Kolumbien in einem Erfahrungsaustausch, in einem Austausch, der eben das ja impliziert, dass man offen rangeht, gegenseitiges Lernen, explizit als Ziel hat und vor allem auch etwas, was vor allem wir an der Uni ja nicht unbedingt notwendigerweise so gut machen, nämlich zuhören, das also und auch die Bereitschaft haben zuzuhören. Das wäre vielleicht so ein erster Punkt. Und ein zweiter, der geht eher zu denjenigen, die in der Bildungspolitik vielleicht oder auch in der Administration tätig sind. Die Rolle der Erwachsenenbildung. Mich hat das sehr beeindruckt. Ich habe durchaus meine Kritik an der konkreten Umsetzung, aber wir haben ja auch in Europa, ich kenne mich dann immer etwas besser aus in Deutschland als in Österreich und der Schweiz, leider. Aber wir haben ja auch durchaus eine Situation, wo wir feststellen müssen, dass mehr und mehr Kinder oder Jugendliche, zum Beispiel nach Ende der Grundschule, eigentlich kaum in der Lage sind, zu längere Texte zu lesen und auch zu erfassen. Und das haben wir natürlich auch in der Erwachsenenbevölkerung. Übrigens nicht, also ganz klar auch bei Migrantinnen und Migranten, aber ganz klar auch bei Menschen ohne einen entsprechenden Hintergrund. Und hier doch stärkere Angebote zu schaffen, die eben auch die Lebensrealität, die natürlich oder Realitäten, die sind ja heterogen, dieser Menschen in den Blick nehmen und vor allem auch positive Erfahrungen, wie zum Beispiel solche Abschlussfeiern und so weiter, aber sehr stark auch ins Zentrum legen, denn es geht ja schon auch darum, wie schaffen wir Motivation in solchen Kontexten, in denen Bildung, wie ich jetzt, glaube ich, auch schon vorher gesagt hatte, eigentlich immer als etwas gesehen hat, als ein Ort des Scheiterns. Also ich glaube, da kann man erneut auch in den Erfahrungsaustausch gehen. Ich selber glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn etwas in Europa gut funktioniert, das einfach zu übertragen auf andere Kontexte. Genauso ist es natürlich nicht übermäßig sinnvoll, vermutlich etwas, was man aus Lateinamerika oder aus anderen Regionen mitnimmt, hier nach Europa zu bringen, ohne es an den Kontext anzupassen. Aber dafür braucht es dann, oder ein schönes Mittel ist dann ja eben gerade der Dialog, das Zuhören und das vielleicht auch mal sich irritieren lassen, sich zu inspirieren von anderen Erfahrungen. Und das wäre das, was ich vielleicht auf die Frage antworten könnte.
Stefan, immer am Ende der Podcast-Reihe versuche ich mal zusammenzufassen, was sind wichtige Erkenntnisse, die wir aus dem heutigen Gespräch mitnehmen können. Und ich will gleich diesen letzten Punkt von dir aufgreifen. Interessant ist natürlich die Frage, wie gelingt es uns, Bildungsangebote nicht zum Orte des Scheiterns zu machen, sondern Bildungsangebote so aufzusetzen, dass sie im Idealfall eben die Menschenwürde berücksichtigen, die Betroffenen zu Beteiligten des Lernprozesses machen, sie auch stärken im Sinne von Empowerment und vielleicht sogar Bildungsangebote, Schulen, Institutionen zu Orten der Freude, der Inspiration und des über sich hinauswachsens machen. Der zweite Punkt, den ich mir notiert habe, du hast gesagt, Bildung ist eigentlich überall, immer in einer Dauerkrise, aber eben auch gleichzeitig ein sehr resilientes System, das diese Krisen irgendwie auch überlebt. Und ich glaube, es ist so resilient, weil es darin eben Männer und Frauen gibt, die sagen, ich tausche mich aus, ich bin neugierig, ich höre eine Podcast-Reihe, ich reise vor Ort, ich unterstütze ein Projekt. Das heißt, dieser Austausch, dieses sich gegenseitig unterstützen, inspirieren und vielleicht auch mal trösten, wenn wieder eine Hunger- oder eine herausfordernde Zeitstrecke droht, das ist ganz wichtig. Und am Schluss hast du auch noch den Gedanken eingebracht der Friedenspädagogik. Das betrifft jetzt nicht nur ein krisengeschütteltes Land wie Venezuela oder ein vom Bürgerkrieg gezeichnetes Kolumbien, sondern auch hier in Europa brauchen wir dringend kluge, findige Köpfe, die sagen, wir machen auf dem Schulhof, wir machen im Kindergarten, wir machen im Ausbildungszentrum friedenspädagogische Angebote, sodass die Leute sich nicht alle gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern mit dieser Unterschiedlichkeit vielleicht lernen, umzugehen und auch dort wieder neugierig und interessiert sind und sagen, ja, wir sind leicht unterschiedlich, wir sind manchmal anders und trotzdem können wir zusammenarbeiten. Was denkst du dazu? Gibt es Ergänzungen von dir?
Ja, also erstmal danke ich dir. Das finde ich ist ein sehr schönes Format, weil man so dann auch nochmal gespiegelt bekommt, was man eigentlich so gesagt hat. Und ich bin sehr einverstanden, würde vielleicht, und das ist jetzt gegebenenfalls auch nicht ganz überraschend, noch einen Punkt mitbringen, dass wir oder dazu ergänzen, dass wir einfach, wenn wir über Bildung reden, auch immer das Thema der Ungleichheit mitdenken müssen in den verschiedenen Dimensionen. Natürlich auch die Frage von Geschlechterverhältnissen, auch die Frage von manchmal rassistischen Diskriminierung oder rassistischen Strukturen und so weiter mitdenken. Ich glaube, das wäre noch so ein vierter Punkt, wenn man einen vierten machen könnte.
Wunderbar. Stefan, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir eine gute Heimreise Richtung Bogota, Kolumbien. Und ich wünsche dir ganz grundsätzlich mit deiner Arbeit und allen Leuten, die du unterstützt, eine gute, friedliche und kraftvolle Zeit.
Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch dir und allen, die das hören, alles Gute. Und ja, nochmal vielen Dank.
Wir werden unten in den Shownotes wie immer den Zugang zu LinkedIn mit deiner Adresse veröffentlichen und alle, die sich mit dir verbinden und verknüpfen wollen, sollen bitte dort unten nachschauen. Stefan, eine gute Zeit.
Vielen Dank.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.